Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass du dich zu unserem Gottesdienst dazugeschaltet hast und uns mit uns gemeinsam Gott feiern und über sein Wort nachdenken möchtest. Mein Name ist Andreas Schulze und ich bin Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde Gera. Ich werde im Folgenden das Du beibehalten, weil wir uns als Christen als Teil eines Ganzen verstehen. Wir sind untereinander verbunden in geschwisterlicher Liebe und Geschwister duzen sich in der Regel. Wie geht es dir im Moment? Hast du Sorgen? Ich gebe zu, mich persönlich treiben im Moment eine ganze Reihe von Sorgen um. Da ist zum einen die Sorge um das tägliche Brot, die Existenzgrundlage. Ist gesichert, was wir zum Leben brauchen? Gott hat es geschenkt, dass wir das erste Corona-Jahr überstanden hatten, allerdings schon mit erheblichen Einbrüchen. Im zweiten Jahr wurde es besser, aber noch sind nicht alle Löcher gestopft. Corona hat mich, nachdem es in den Jahren davor ganz gut gelaufen war, erneut zum Nachdenken gezwungen. Vielleicht auch auf die Probe gestellt. Körperliche und geistige Gesundheit. Ein weiterer Grund, der Anlass zur Sorge ist. Wird meine Familie von den immer wieder auftretenden Varianten verschont bleiben? Ebenso meine Freunde, all jene eben, mit denen ich mich verbunden weiß. Werden wir uns gemeinsam gesund und fröhlich wiedersehen? Wird Friede herrschen oder wiederhergestellt sein, dort, wo Beziehungen zerbrochen sind? Ich leide darunter, wenn Freundschaften Auseinandersetzungen nicht überstehen, wenn Menschen, mit denen ich eine Zeit lang unbeschwert in aller Offenheit reden konnte, auf Abstand gehen und Funkstille herrscht. Naja, und dann sind da noch die sogenannten unerfüllten Bedürfnisse. Träume, die ich irgendwann einmal hatte und die anscheinend in unerreichbare Ferne gerückt sind. Auch diese, ich nenne sie es einmal Enttäuschungen, belasten mich. Und ich frage mich, was kann ich tun? Was soll ich mit meinen Sorgen, mit meinen Enttäuschungen tun? Was kannst du tun? Was sollst du mit deinen Sorgen und Enttäuschungen tun? Worauf vertrauen wir, wenn es eng wird? In der Losung für den heutigen Tag finden wir zumindest mal eine Antwort auf die Frage, worauf wir nicht vertrauen sollten. Zumindest nicht alleine. In Jesaja Kapitel 31, Vers 1 lesen wir:
Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe, sich auf Pferde stützen und ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind, die aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen.
Der Prophet Jesaja spricht hier ein sogenanntes Wehewort. Solche prophetischen Wehesprüche sind die schärfste Form der Verurteilung, die man von den Propheten des Alten Testamentes kennt. Jetzt wird's ernst. Wenn wir jetzt nicht etwas ändern, uns besinnen auf das, was wirklich wichtig ist, geschieht ein großes Unglück. Um das Wort in seiner konkreten Bedeutung zu verstehen, hilft es uns, sich den tatsächlichen Kontext, in dem es gesprochen wurde, vor Augen zu führen. König von Juda, das sogenannte Südreich Israels, war zur damaligen Zeit Hiskia, der im Jahre 725 vor Christus seinem Vater Ahas auf den Davidsthron nachgefolgt war. Während Jesaja schon dem König Ahas vergeblich vom Vertrauen auf Assur abzuhalten versucht hatte, mühte sich dessen Sohn während seiner ganzen Regierung, dieses assyrische Joch wieder abzuschütteln. Ausdruck dieser Bemühungen war nicht zuletzt die Erneuerung und der Ausbau der Befestigungsanlagen Jerusalems. Hiskia war dabei auch dem Glauben an den lebendigen Gott grundsätzlich zugetan. Auch dieser Glaube war schließlich durch das assyrische Joch schwer betroffen. Jede Gelegenheit, aus der Umklammerung Assurs zu entkommen, versuchte Hiskia zu nutzen. Und nach dem Tod des assyrischen Königs Sargons II. Im Jahre 705 vor Christus kam es dann in Mesopotamien jedoch zu Aufständen. Babylon fiel zu dieser Zeit von Assur ab. Und diese Situation hielt Hiskia für eine günstige Gelegenheit und kündigte Assur die Vasallenschaft auf. Es stellte sich auf die Seite Babylons und versuchte, in Ägypten einen weiteren Verbündeten zu gewinnen. Und genau in dieser Situation tritt nun Jesaja wieder auf, mit dem gleichen Anliegen wie schon zuvor gegenüber seinem Vater. Er wendet sich nun an Hiskia. Er warnt Hiskia davor, auf irdische Mächte zu bauen. Allein Jahwe, der lebendige Gott, kann dem König Hilfe bringen. Hiskia aber setzt sein Vertrauen dagegen allein in den Bund mit Askalon und auf ägyptische Hilfe und wagt den Aufstand gegen Assyrien. Was die Assyrer wiederum dazu veranlasst, während eines weiteren Feldzugs in die Region Jerusalem zu marschieren, wobei 46 befestigte Städte Judas eingenommen und Jerusalem selbst belagert wurde. Und dann erst bittet Hiskia den Herrn um Beistand. Und diese Bitte erhört der Herr. Er schickt einen Engel, um in einer Nacht 185.000 Soldaten der Assyrer zu erschlagen. Der assyrische König bricht daraufhin die Belagerung Jerusalems ab und zieht gen Assur. Hiskia vertraut also zunächst der Macht und dem Beistand Ägyptens mehr als dem Wirken des lebendigen Gottes. Und er wurde in diesem Vertrauen enttäuscht. Erst als er merkt, dass er so nicht weiterkommt, bittet er Gott um Hilfe. Und Gott rettet. Und das schon empfinde ich als sehr ermutigend. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück und lässt dem Geschehen seinen Lauf. Nein, er greift ein und verhindert die Zerstörung Jerusalems und die endgültige Eroberung ganz Israels. Aber zu welchem Preis? 46 Städte wurden durch Soldaten eingenommen. Jerusalem wurde belagert. Menschen sind gestorben und wurden verschleppt. Das, was dem Land in mühevoller Arbeit abgerungen worden war, wurde zerstört oder erbeutet. Das alles hätte Hiskia seinem Volk ersparen können, hätte er gleich auf Gottes Hilfe gebaut. Mir sind aus dieser Textstelle drei Dinge wichtig geworden. Auch wir Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts neigen dazu, Scheunen anzulegen, gut gefüllte Bankkonten, Häuser, Wertanlagen, was auch immer, und vertrauen darauf, dass alleine sie uns Sicherheit geben. Diese Anlagen sind für sich genommen auch nicht schlecht. Auch Hiskia hatte die Befestigungsmauern Jerusalems verstärkt, was für den Fall einer Belagerung sicherlich wirksam sein kann. Der lebendige Gott hat uns einen Verstand gegeben, sicherlich in der Absicht, dass wir diesen auch gebrauchen. Aber gerade auch in der heutigen Krise sehen wir, wie schnell diese Anlagen dahinschmelzen. Sei es damals durch feindliche Heere, sei es heute beispielsweise aufgrund eines winzig kleinen Virus, dem es gelingt, sich durch ständige Mutationen oder Varianten den Früchten unseres Verstandes zu widersetzen und unsere Wirtschaft auf allen Ebenen unserer Gesellschaft zu beeinträchtigen. Entscheidend ist das Vertrauen in das Wirken unseres lebendigen Gottes und das Festhalten an ihm. Allerdings lässt uns Gott den freien Willen. Wir sind keine Marionetten in seiner Hand. Wir dürfen uns entscheiden. Aber wir tragen Verantwortung für unser Handeln. Unsere Entscheidungen bleiben nicht folgenlos. Eine typisch menschliche Eigenschaft ist es, solange es uns gut geht, auf uns selbst zu vertrauen und erst in der Not, wenn es eng wird, Gott um seine Hilfe anzuflehen. Gott als Notnagel eben. Ich glaube fest daran, dass Gott auch dann rettet. Bei Hiskia hat er es getan. Aber bis dahin erfahren wir viel Leid, Verletzungen und Eingriffe, die wir uns und denen, die uns am Herzen liegen und für die wir Verantwortung tragen, hätten ersparen können. Die entscheidende Erkenntnis aber, und hier wiederhole ich mich, ist das Vertrauen in das Wirken Gottes und das Festhalten an ihm. Und damit kommen wir zu dem zweiten Vers aus der Losung für den heutigen Tag, dem sogenannten Lehrvers aus Hebräer Kapitel 2, Vers 1.
Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten.
Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich den wahren Sinn dieser Aussage wohl verkürze, erlaube ich mir, diesen Vers im Kontext unseres heutigen Predigtthemas zu übersetzen mit meinen Worten: Vertraut auf Jesus Christus im Alltag, in jeder Not. Ansonsten besteht das Risiko, dass wir an dem Ziel eines erfüllten, eines guten Lebens mit Jesus Christus vorbeigleiten. Um auch diesen Vers verstehen zu können, möchte ich uns den Kontext, in dem der Vers steht, vor Augen führen. Wer diesen Hebräerbrief geschrieben hat, ist in der Wissenschaft unklar. Klar ist, und hiervon bin ich felsenfest überzeugt, es geschah auf Gottes Veranlassung. Alles, was in der Bibel steht, ist nach meiner Auffassung Gottes Wort in Menschenwort. Aus dem Inhalt des Briefes lässt sich jedoch schließen, dass er an eine Gemeinde geschrieben worden war, die im Wesentlichen aus Christen bestand, die stark durch die jüdische Herkunft geprägt war. Zeitlich ist er wohl einzuordnen in das letzte Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts nach Christus. Das heißt, der Tempel in Jerusalem, ja die ganze Stadt Jerusalem, war durch die herrschende Macht, die Römer, zerstört worden. Alles, was nur ansatzweise im Zusammenhang mit der jüdischen Kultur stand, war den Römern jedenfalls suspekt. Demzufolge liegt es nahe, dass die Gemeinde, an welche dieser Brief gerichtet war, voller Sorgen in die Zukunft blickte und sie gewissermaßen auch durch die damals jüngsten Ereignisse enttäuscht waren. Und diese Sorge vor Bedrängnis und diese Enttäuschung wirft offensichtlich die Gefahr auf, dass die einzelnen Christen von ihrem Glauben an Jesus Christus und ihrem Vertrauen auf sein Wirken abfallen. Und hier möchte der Brief neue Motivation geben, festzuhalten, durchzuhalten. Er gliedert sich in drei Teile. Anfangs betont er die Herrlichkeit und die Majestät Jesu Christi. Aus diesem ersten Teil stammt der heutige Vers. In seinem zweiten Teil geht es um das Werk Jesu und seinem Dienst als ewiger Hohepriester, womit begrifflich an das Alte Testament angeknüpft wird. Und am Ende schließlich steht der Glaube und die Heiligung der Gemeinde im Mittelpunkt. Insbesondere, was das konkret für unsere Nachfolge im Alltag bedeutet. Gott spricht zu uns seit Anbeginn der Welt. Im Alten Testament begegnet uns Gottes Reden und vor allen Dingen sein Wirken auf Schritt und Tritt. Und bereits im Alten Testament wird immer wieder auf Jesus Christus, den Mittelpunkt, hingewiesen. Mich begeistert es zu sehen, dass prophetische Worte, die wir als Schriftrollen heute in ihrer Urschrift lesen können, die lange Zeit vor Jesu Christi Geburt aufgeschrieben worden waren, seine Geburt bestätigt haben. In einer Zeit, in der sehr viel Wert auf nachprüfbare Zahlen, Daten, Fakten gelegt wird, stellt dies für mich eine große Ermutigung dar. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Der Vater hat sich zu ihm bekannt. Ich erinnere nur an Jesu Taufe im Jordan, nach der nach allen vier Evangelien, bei dreien in wörtlicher Übereinstimmung, sich der Himmel öffnete und eine Stimme zu Jesus sprach:
Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich freiwillig erniedrigt und ist Mensch geworden. Er hat all das, was wir Menschen erleiden, ebenfalls erlitten. Er wurde versucht, das heißt, auch ihn wollte die Sünde zu einem Leben verführen, in dem nicht Gott, sondern das Ich im Mittelpunkt steht. Auch das ermutigt mich, denn ich weiß, dass Jesus aus eigener Anschauung im praktischen Erleben weiß, wenn ich zu ihm von meinen Versuchungen, meinem Erleben spreche, er weiß, worum es geht. Denn, seien wir ehrlich, wir Menschen nehmen Rat oftmals lieber von Ratgebern an, die das, was Gegenstand der Beratung ist, selbst schon einmal, jedenfalls als Beteiligter, erlebt haben. Und Jesus Christus hat sich geopfert. Er ist für uns gestorben, zu unserer Rettung, zur Vergebung unserer Sünden. Durch Jesus stehen wir reingewaschen vor dem Thron. Das, was Adam als seinen Nachkommen auf uns geladen hat, ist durch seinen Tod von uns genommen. Und Gott Vater erweckt Jesus Christus aus der tiefsten Erniedrigung und setzt ihn ein zu seiner Rechten als König. Er ist der Herr. Er hält alle Fäden des Weltgeschehens in seiner gnädigen Hand. Hand, die für uns durchbohrt wurde. Er wird am Ende der Geschichte das letzte Wort haben. Ihm dürfen wir in allen Lebenslagen vertrauen. Aber es ist eben nicht so, dass mit seinem Opfertod und seiner Auferstehung alles Leid aus unserem irdischen Dasein genommen wurde. Jesus ist Sieger über die Sünde, aber die Sünde ist noch da, real, wir erleben sie täglich. Und so gibt es Menschen, die Gott nicht kennen, denen wir ausgeliefert sind. Es gibt Krankheiten, es gibt Katastrophen, die unser Leben beeinflussen. Wahre Vollkommenheit, Gerechtigkeit und wahren Frieden wird es erst geben, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Es ist für die Gemeinde, an die dieser Brief gerichtet war, damals und heute für uns wichtig und ein unschätzbarer Trost zu wissen, dass all das, was uns anficht, unser Leben schwer ertragbar macht, eines Tages von uns genommen wird. Und es ist nicht allein Trost, den wir empfangen haben, sondern auch konkreter Beistand. In Hebräer 1, Vers 14, das heißt unmittelbar vor unserem Lehrvers, lesen wir:
Sind nicht alle Engel dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen?
Diese Engel dienen jedem Kind und jedem Erwachsenen, der zur Gemeinde Jesu Christi gehört. Wir sind nicht allein. Rufen wir uns noch einmal den Lehrtext in Erinnerung.
Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten.
Da ist die Rede von der Gefahr, dass wir am Ziel vorbeigleiten könnten. Fakt ist, dass wir gerettet sind, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn aufgenommen haben. Und insofern ist es wichtig, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gerufen werden. Durch ihre Entscheidungen werden die Grundlagen für das Leben in der Nachfolge gelegt. Aber es ist auch wichtig, dass wir in dem, was wir gehört haben, bleiben. Wir sollen auf Gottes Wort achten, uns täglich Zeit dafür nehmen, es aufmerksam lesen und hören, uns innerlich damit beschäftigen. Gottes Wort ist somit nicht nur der Weg, um zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu kommen, sondern auch die notwendige Voraussetzung, um im Glauben zu bleiben. Jesus hat uns erwählt, damit wir Frucht bringen und unsere Frucht bleibt. Jesus soll in uns Gestalt annehmen. Seine Liebe soll in unserem Leben und unseren alltäglichen mitmenschlichen Beziehungen Gestalt annehmen. Und schließlich spricht Jesus selbst in Matthäus 12, Vers 50:
Wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Tun ist ein Tätigkeitswort. Das heißt, wir sollen danach trachten, in Gottes Wort zu leben. Aber dieses Wort ist nicht nur Auftrag, es ist auch Zusage. Jesus begründet hier eine geistliche Verwandtschaft zu uns. Er ist unser Bruder. Wir können ihm auf Augenhöhe begegnen, ihn insbesondere um Hilfe bitten. Folglich ist das Ziel, an dem wir nicht vorbeigleiten sollen, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, dass er in uns Gestalt annimmt. Und das wiederum bewirkt, dass diese Ähnlichkeit auch in unserem Alltag, in unserem Leben sichtbar wird, Ausdruck findet. Wie gehen wir mit unseren Problemen des täglichen Lebens um? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie leben wir unsere Beziehungen? Was hat all das mit meinem Alltag zu tun? Nun, eine wesentliche, wenn auch nicht gerade tröstliche Erkenntnis ist, dass Leiden, das heißt mit den Folgen unserer Unvollkommenheit zu konfrontiert zu werden, einfach zu unserem irdischen Leben dazugehört. So schlimm es klingt, es ist ganz normal, dass unsere Leistungsfähigkeit abnimmt, unser Körper von Tag zu Tag verfällt, wir altern. Aber diese Erkenntnis ist wichtig, denn damit wissen wir, dass diese irdische Unvollkommenheit, sie hat nichts grundsätzlich etwas mit unserem falschen oder richtigen Lebenswandel zu tun. Perfekt, aber dann auch wirklich perfekt, wird es erst sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und er wird kommen. Aber, und das wiederum finde ich sehr tröstlich, schon jetzt lässt er uns nicht allein mit unserer Unvollkommenheit. Er stellt uns Engel zur Seite, bevollmächtigt andere Menschen und spricht zu uns, um es uns zu ermöglichen, mit dieser Unvollkommenheit umzugehen. Schon jetzt sendet er uns den Heiligen Geist, der zu uns spricht und hilft. Sind wir bereit, diese Hilfe auch anzunehmen? Hören wir, was Jesus uns direkt oder durch andere sagt? Nehmen wir uns Zeit zu hören. Nimmst du dir Zeit, im Gebet zu hören? Denn wenn wir uns keine Zeit nehmen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir all diese Hilfe überhören, sehr hoch sein. Wir gleichen einem Blinden, der Hunger leidet, ob er gleich er sich an einer Festtafel mit einem reich gedeckten Tisch befindet. Des Weiteren sollten wir ehrlich mit uns selber sein. Führen wir ein Leben, welches Gottes Wort widerspricht? Brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn hieraus Schwierigkeiten und aus ihnen folgen auch Sorgen entstehen? Wir gleichen dem König Hiskia, der lieber auf die Macht Ägyptens vertraute, als auf den Beistand des lebendigen Gottes. Das wiederum setzt voraus, dass wir Gottes Wort kennen, uns mit ihm beschäftigen. Gott hat diese Welt erschaffen, er kennt sie und damit hat er auf alle Fragen eine Antwort. Er ist allwissend. In seinem Wort blicken wir auf einen Erfahrungsschatz, wir Christen sagen, von Anbeginn der Welt bis heute, unabhängig davon, jedenfalls über 5000 Jahre Menschheitsgeschichte. Aus diesen Erfahrungen können wir lernen, und es erscheint dumm, zuerst Erfahrungen, die andere schon hinter sich haben und die ich nachlesen kann, trotzdem selber machen zu wollen. Nehme ich mir Zeit? Nimmst du dir Zeit, in Gottes Wort, in der Bibel zu lesen? Nun ist es eine Besonderheit unserer Zeit, dass Zeit ein begrenztes Gut ist, sodass uns der Satz "Ich habe keine Zeit" sehr schnell über die Lippen kommt. Und tatsächlich, ein Kalendertag hat nur 24 Stunden. Aber ich halte diesen Satz grundsätzlich für falsch. Denn dahinter steckt doch tatsächlich die Aussage, ich setze meine Prioritäten anders. Wenn ich für etwas keine Zeit habe, ist mir, aus welchen Gründen auch immer, etwas anderes wichtiger. Und dann solltest du dich fragen, hast du deine Prioritäten so gesetzt, dass du an der Ursache deiner Sorgen und Nöte wirklich und nachhaltig arbeiten kannst. Und schließlich, viele unserer Sorgen und Nöte folgen aus Schwierigkeiten in unseren Beziehungen zueinander. Wir Menschen sind nun einmal soziale Wesen, auf ein Gegenüber angewiesen. Seit Anbeginn der Zeit denken wir an Adam und Eva. Im Vordergrund steht immer das Wir und nicht, wie wir es manchmal leben, das Ich. Wie geht Jesus mit Menschen um? Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und wir wollen doch, dass Jesus in uns Gestalt annehmen kann. Ich bin überzeugt davon, dass, wenn wir versuchen, anderen Menschen mit Liebe zu begegnen, sich viele unserer Beziehungsprobleme auflösen werden. Zumindest die, an welchen wir Anteil haben. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, Anteil haben oder Einfluss nehmen, können wir doch an den meisten von ihnen. Lieben heißt offen sein für die Anliegen des anderen. Einander auf Augenhöhe zu begegnen. Herabzusteigen von dem hohen Ross der Selbstgerechtigkeit und selbst bereit zu sein. Mauern, die zwischen uns durch unser Verhalten aufgebaut wurden, einzureißen. Worauf vertrauen wir, wenn es eng wird, auf Jesus, den Bruder und den König. Ich wünsche dir diese Gewissheit. Amen.